Auf diese meine Aufforderung erhob sich einer der gewissen Judgriechen, die da schon bekannt sind, und sagte: Herr und Meister, wir haben bis jetzt aus deinem Munde, wie auch durch deine Zulassung aus dem Munde Raphaels, schon so viele und lichtvollste Wahrheiten vernommen, dass ich nun wahrlich hin und her denken kann, wie ich will und mag, und ich finde nichts mehr, das mir unbekannt wäre. Und es wird darum einem jeden von uns nun schwer werden, dich noch über etwas zu fragen, worüber du uns noch keine Erklärung gegeben hättest. Was du uns aber erklärt hast, das ist auch also erklärt, dass es selbst ein ganz einfacher Verstand ganz hell fassen und begreifen muss. Und so bleibt uns nun nahe schon gar nichts mehr übrig, um das wir dich fragen und darum eine noch hellere Beleuchtung bitten könnten, sagte ich. Wohl deiner Seele, wenn sie nun schon so viel Lebenslicht eingesogen hat. Wenn du aber schon in dir keinen unerleuchteten Winkel mehr finden kannst, so wird schon etwa ein anderer sich finden, der in sich noch so manche Dunkelheit verspüren wird und mit der Zeit vielleicht auch wieder du selbst. Als der Judgrieche solches von mir vernommen hatte, verneigte er sich vor mir und setzte sich auf seinen Platz. Darauf sagte aber Lazarus: Herr und Meister, ich hätte wohl noch so einige dunkle Winkel in mir. Wenn du sie mir gnädigst aufhellen wolltest, so würde das für meine Seele ein großes Labsal sein, sagte ich. Wohl kenne ich, wonach es dich dürstet, und ich könnte dir auch darüber eine lichtvollste Antwort ins Herz legen. Aber da es sich hier um die Erleuchtung aller hier Anwesenden handelt und damit auch so mancher von euch allen gewahren möge, ob es in ihm wohl schon vollends hell ist, so frage du nur offen, und ich werde dir auch vor allen laut und offen antworten, sagte darauf weiter Lazarus. Herr und Meister, nach dem, was du uns erklärt hast, von den großen Sphären und Weltkörpern, von den Hülsenkloben und von dem großen Schöpfungsmenschen, ist es mir über die schaudererregende endlose Größe des ewig unbegrenzten Raumes nicht unbedeutend hell geworden. Aber ich habe da doch bald darauf eine sehr große und sehr finstere Kluft gefunden, über die auch mein kühnster Gedanke nicht zu fliegen wagte. Siehe, dass der Schöpfungsraum unendlich ist und also nach keiner Richtung hin je ein Ende haben kann, das ist mir und auch sicher jedem anderen klar. Aber wie sieht es mit dessen ewigem Bestande aus? Wer hat ihn so endlos weit ausgedehnt? Und wie und wann? Was ist so ganz eigentlich die Ewigkeit? Und wie ist in der Zeit und im Raume Gott selbst ewig und in allem unendlich? Siehe, Herr und Meister, es ist das für einen sterblichen Menschen zwar dir gegenüber eine sicher höchst ungeschickte Frage, aber was kann da die auch in dieser Sphäre nach Licht dürstende Seele dafür, wenn solche Gedanken in ihr wach werden? Sagte ich. Du nanntest das eine mir gegenüber höchst ungeschickte Frage. Ich aber heiße sie eine ganz gute und sehr geschickte Frage und will euch allen darauf auch eine möglichst helle Antwort erteilen. Seht, Gott, Raum und Ewigkeit sind wieder gleich den Begriffen Vater, Sohn und Geist. Der Vater ist durchgehend Liebe und so nach ein ewiges Streben nach dem vollendetsten Sein durch die Kraft des ewigen Willens in ihr. Der Raum oder der Sohn ist das aus dem ewigen Streben der Liebe auch ewig gleich hervorgehende Sein und die Ewigkeit oder der Geist als die endlose Urkraft im Vater und Sohn ist die Bewegung und Effektuierung der Bestrebungen der Liebe im Sohne. Hätte der Raum einmal etwa wie aus einem Punkte sich ins Endlose nach allen Richtungen hinauszudehnen angefangen, so wäre er erstens bis zur Stunde ebenso wenig unendlich, als es für sich der große Schöpfungsmensch ist. Zweitens aber stellt sich von selbst die Frage auf, was dann das war, das sicher nach allen erdenklichen Richtungen endlos weit hinaus den Punkt umgeben hat, aus dem dann erst der unendliche Schöpfungsraum sich ausgedehnt hat. War das der lichtlose Äther? Oder war es das heidnische Chaos? Oder war das eine völlig feste Masse? Oder war es Luft oder Wasser oder Feuer? Wenn es eines von den benannten Dingen war, wie hat der Raumpunkt in sich die Kraft haben können, solche endlosen Massen von sich hinaus ins unendlich mal Unendliche zu verdrängen? Und wohin sind dann die verdrängten Massen gekommen? So aus dem ursprünglichen Punkte, der ewig unendliche Raum hervorgegangen sein soll? Sie müssten sich dann notwendig außerhalb des unendlichen Raumes befinden, wie sie sich ursprünglich außerhalb des Punktes befunden haben, aus dem der endlose Raum hervorgegangen sei. Wenn aber das auch nur zu denken möglich wäre, so wäre der Schöpfungsraum ja dennoch wieder begrenzt und beschränkt und würde auch bei einem ewig andauernden sich weiter und weiter ausdehnen dennoch nie unendlich werden. Ihr seht aus dem, dass der Schöpfungsraum notwendig ewig nach allen Richtungen hin unendlich war und nie einen Anfang hat nehmen können. Und da Gott, Raum und Ewigkeit identisch sind, wie ich euch das schon gezeigt habe, so ist Gott, der alle diese Begriffe in sich vereinigt, ja auch ohne Anfang, weil ein Anfang von Gott ebenso unmöglich zu denken ist, wie der Anfang im Werden des unendlichen Raumes und mit ihm der ewigen Zeit. Ich meine, dass das nun schon so hinreichend klar dargetan ist, dass ein jeder darüber vollends im Klaren sein kann. Aber ich sehe dennoch eine gewisse dunkle Klippe in euch, über die ihr noch nicht hinwegzukommen imstande seid. Und seht, diese Klippe besteht darin, dass ihr euch den endlosen und ewigen Raum als an und für sich tot und ohne alle Lebensintelligenz seiend vorstellt und daher auch nicht begreifen könnet, wie Gott als das alleinige ewige Lebensprinzip sich im ewigen und endlosen Tode gewisser Art selbst gefunden und sich als das vollendetste Leben erkannt und begriffen hat. Ja, wenn man vom endlosen und ewigen Schöpfungsraume sich den Begriff macht, dann kann man freilich auch schwer oder gar nicht begreifen, wie der unendliche Geist, Gott, sich im ewig unendlichen Tode als ein vollendetstes Leben auch von Ewigkeit her hat zurechtfinden können. Machet euch daher gerade die entgegengesetzte Vorstellung vom ewig unendlich großen Raume. Denket euch, dass es in ihm nicht einmal ein leb- und intelligenzloses Pünktchen gibt. Und dass selbst das, was vor euch wie tot und völlig leblos sich darstellt, nicht tot und leblos, sondern nur von dem allmächtigen Willen Gottes also gerichtet ist, wie ihr das an einem Weltkörper selbst oder an seinen leblos scheinenden Bestandteilen gar wohl bemerken könnet. Wenn aber alle Weltkörper und ihre mannigfachsten Bestandteile nichts anderes sind und sein können, als durch den allmächtigen Willen Gottes fixierte Ideen und Gedanken desselben, wie können sie dann von den Menschen für tot und völlig intelligenzlos angesehen werden? Wenn Gott, der mit dem endlosen Raume und seiner ewigen Zeit identisch, aber durchgängig in sich das höchste und allervollendetst vollkommene Leben ist, wie möglich soll dann das, was nur aus ihm hervorgeht, tot, leblos und intelligenzlos sein? Was demnach als daseiend euch wie tot vorkommt, das ist nur also von Gott aus gerichtet und kann wieder ins völlig freie Leben zurückkehren, sobald Gott an solch einem gerichteten Dinge die festen Bande seines Willens löst. Ihr habt desgleichen von mir selbst und durch meine Zulassung auch von Raphael bewerkstelligen sehen, als der Steine entweder plötzlich in den ursprünglichen Lebensäther verwandelt wurden oder dieser zu einem festen Steine wurde, wovon euch die Säule am Wege gen Emmaus sicher ein sehr handgreifliches Beispiel bietet. Wenn aber das alles also und unmöglich anders sich verhält, so müsstet ihr, um zu lebendig wahren Begriffen über Gott zu gelangen, allen Tod aus dem endlosen Raume vollends verbannen und euch nichts als Leben über Leben und Intelligenz über Intelligenz vorstellen, weil es in dem unendlichen Intelligenzmachtwesen Gottes ewig keinen Tod geben kann.